Schwierig, jetzt einen Einstieg zu finden. Deswegen würde ich einfach mal beginnen mit Gebet. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir hier heute zusammen sein können und von dir hören können. Ja, und ich bitte dich, dass du mir hilfst jetzt bei der Predigt, dass du mir die richtigen Worte schenkst und ja, dass du jetzt auch noch die kommende Zeit segnest. Amen. Wir haben gerade in dem einen Lied Gottes Größe höher gesungen und darüber möchte ich heute auch, also darüber soll es auch in meiner Predigt gehen. Es soll darüber gehen, dass Gott größer und höher ist, unabhängig von den Lebensumständen. Und wir wollen dazu eine Geschichte lesen aus Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Und bei der ersten Lesung würde ich euch gerne bitten, dafür aufzustehen. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihm die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit dem Namen Jairus, und er war Vorseher der Synagoge, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte, kam von hinten an ihn heran, rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmenge drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete von dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, gehe in Frieden. Noch während er redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemanden hineinzugehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und alle lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber griff ihre Hand und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sogleich stand sie auf und er befahl, ihr Essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Amen. In dieser Geschichte sehen wir zwei Personen, welche sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie sind von ihrem gesamten Charakter und Ansehen können sie kaum unterschiedlicher sein, mit der Gemeinsamkeit, dass sie angewiesen sind auf Jesus. Sie haben beide ein Problem, die eine ist seit 12 Jahren krank, die andere hat eine 12-jährige Tochter und sie brauchen die Hilfe von Jesus. Und das wollen wir uns jetzt die nächsten Minuten genauer anschauen. Diese Aussage, fürchte dich nicht, glaube nur. Und diese Aussage hört sich im ersten Moment ziemlich einfach an, aber in der Geschichte sehen wir, dass es das nicht ist. Davor hat Jesus auf der anderen Seite vom See Genezareth gepredigt und da sind Wunder passiert, aber die Leute hatten keine Lust auf ihn, haben ihn weggejagt und dann ist er mit seinem Boot über den See Genezareth gefahren und auf der anderen Seite kam er dann Kapernaum an, das ist die Stadt, in der sich das alles abspielt und dort kommt dann der Synagogenvorsteher auf ihn zu und die ganzen Menschenmengen warten schon auf ihn, weil sie hören wollen, was er sagt. Und dieser Synagogenvorsteher, das ist ein Amt, was ihm viele Vorteile gebracht hat. Er war quasi in der Leitung der Stadt. Es war ein angesehenes Amt. Und Wahrscheinlich war er ein Pharisäer, aber er hatte Vertrauen auf Jesus. Und dieser Pharisäer und dieser angesehene Mann hatte das Problem, dass seine 12-jährige Tochter im Sterben lag und er weiß nicht, wie lange sie noch zum Leben hat. Er weiß nicht, ob es noch Stunden, Tage sind oder vielleicht nur Minuten. Es ist auch sein einziges Kind. Das heißt, sie ist damit auch voll beerbträchtigt und so auch die gesamte Hoffnung der Familie. Dazu kommt, dass sie mit 12 kurz davor ist, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Also in allen Bereichen ist es sowohl für ihn und seine Familie eine existenzielle Not, als auch, dass seine Tochter im Sterben liegt. Da ist es nicht verwunderlich, dass er sich dann seinen ganzen Ruf und alles, was er hat, einfach da zur Seite schiebt und sich vor Jesus erniedrigt, indem er auf die Knie geht und ihn anbettelt, dass seine Tochter gerettet wird. Er wird sich wahrscheinlich vorher Gedanken gemacht haben, was jetzt die anderen wohl denken werden, wenn er jetzt als Pharisäer zu Jesus geht und sich auf die Knie vor ihm fällt und ihn anfleht, seine Tochter zu retten. Aber er hat keine andere Wahl, er setzt alles auf diese eine Karte. Er kommt mit dieser Bitte vor Jesus und Jesus kommt mit ihm mit. Das heißt, es ist eigentlich alles gut. Er hat Jesus angefleht, er sagt ja und er kommt mit und dann gehen sie los, aber sie kommen sehr, sehr langsam voran. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das ist jetzt aus der heutigen Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass es damals ungefähr ähnlich vielleicht aussah dort. Weil alle wollten ja zu Jesus kommen und da müssen sie jetzt durch. Und das möglichst schnell, weil sie haben ja keine Zeit. Ich kann mir dann richtig vorstellen, wie Jairus so vorne weg geht und alle Leute so ein bisschen auch zur Seite drängt, dass Jesus möglichst schnell durchkommt und zu seiner Tochter kommt. Und dann irgendwie merkt er, warte mal, wo ist eigentlich Jesus? Und dann dreht er sich um und sieht, wie Jesus da mit so einer Frau redet. Während seine Tochter gerade im Sterben liegt und er nicht weiß, wie lange sie noch zu leben hat. Er dreht sich um und sieht, Jesus hält ein Kaffeekränzchen mit einer Frau. Und die Frage, die sich da wahrscheinlich gestellt hat, ist, wirklich jetzt, Jesus? Also, die Frau hat, also, die kann ja noch warten. Also, wir können auf dem Rückweg gerne nochmal einen Stopp bei ihr vorbeizumachen, aber jetzt gerade liegt meine Tochter im Sterben, jetzt komm mit, wir haben Wichtigeres zu tun. Und sein Glaube wird hier richtig auf die Probe gestellt. Er kommt in eine riesige Glaubenskrise, einfach nur, weil er warten muss auf Jesus, weil es nicht vorangeht. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade heute geht, ob du mit Jesus schon irgendwie unterwegs bist, aber irgendwie hast du das Gefühl, als müsstest du ständig auf ihn warten und es geht einfach nicht voran. Und man hat das Gefühl, als hätte er keine Zeit für einen. So, er ist ständig mit anderen Leuten beschäftigt, bei anderen Menschen passiert was, aber bei mir passiert nichts. Dann kommt noch das, was man wirklich hofft, dass es nicht passiert. Es kommt die Nachricht, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Jesus war schon mit ihm auf dem Weg. Er war doch schon dabei. Wir sind doch schon dahin gelaufen. Es war doch alles gut. Und dann redet er mit der Frau und dann kommt noch jemand und sagt, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Warum muss ich so lange warten, wenn Gott allmächtig ist? Wenn er Herrscher über Raum und Zeit ist. Warum muss ich da auf ihn warten? Und aus einer großen Glaubenstat, dass er zu Jesus geht und ihn anfleht, komm in mein Haus, meine Tochter liegt im Sterben, entsteht eine riesige Glaubensnot. Die anderen kann Gott retten und heilen, nur mich nicht. Und auch dieses Bemühe den Lehrer nicht mehr. Es ist alle Hoffnung verloren. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Doch die Antwort von Jesus ist königlich. Es ist die Antwort des Gottessohnes, der mächtiger ist als der Tod. Er hatte gehört, was der Bote gesagt hat. Bevor Jairus etwas sagen konnte oder wollte, richtete Jesus das Wort an ihn. Fürchte dich nicht. Glaube nur, dann wird sie gerettet. Jesus will ihm die Furcht vor dem Tod nehmen. Jairus selbst muss gar nichts tun, nur glauben. Aber wie schwer wiegen diese Worte in solchen Situationen? Nur, als ob nur Glauben so leicht wäre. Tun wir das denn heute in unseren Situationen? Nur Glauben? Alles andere aus dem Kopf und aus dem Herzen verbannen. Doch ohne Glauben, ohne Vertrauen geht es nicht. Vertraut Jairus, dann wird seine Tochter gerettet. Ins Leben zurückkehren. Doch wem vertrauen? Die Antwort ist hier klar, Jesus. Nur der Glaube kann retten. Fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Es hört sich erstmal so banal an, aber es ist so entscheidend. Und wenn du in dieser Situation bist, wie ich sie gerade geschildert habe, und du zweifelst, und vielleicht zweifelst du sogar an Gottes Existenz, weil du schon so lange warten musstest, möchte ich dir sagen, glaube. Fürchte dich nicht, glaube. Vertraue auf Jesus, vertraue auf sein Wort, vertraue auf die Zusagen, die er gemacht hat, auch wenn sie auf sich warten lassen. Er wird sein Wort halten. Jetzt schauen wir jetzt nochmal ein paar Verse zurück und quasi auf den Auslöser dieser Glaubensnot von Jairus. Die Frau, die wir jetzt uns betrachten, hatte auch kein leichtes Leben. Uns wird gesagt, dass sie unter Blutfluss litt. Und in der damaligen Zeit gab es ein Gesetz im dritten Buch Moses dafür, dass jemand, der seine Periode hat, nicht andere Menschen berühren darf. Weil wenn er sie berührt, werden sie für unrein erklärt. Auch das, worauf sie sich setzt, wird für unrein erklärt und darf nicht berührt werden. Jeder andere, der das berührt, muss auch in die Absonderung gehen und muss dann ein Opfer machen, damit sie dann wieder für rein erklärt werden. Das heißt, sie war komplett aus dem Sozialleben ausgeschlossen. Sie hatte keinerlei Möglichkeit, irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, geschweige denn einen Ehemann zu finden, was für sie lebensnotwendig war als Frau in der damaligen Zeit. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass sie all ihr Geld, alle ihre Möglichkeiten und ihre Finanzen irgendwie in Ärzte investiert hat, damit sie wieder gesund wird. Doch in Zeiten ohne moderne Medizin haben sie es leider schlimmer gemacht als besser. Diese Frau hatte keine Hoffnung mehr. Sie hatte dieses Problem schon seit 12 Jahren. Es gab nichts mehr, was sie aus eigener Kraft tun konnte. Sie hatte keinerlei Hoffnung. Ihre einzige Hoffnung war Jesus. Vielleicht bist du heute in einer Situation, dass du eigentlich von Jesus noch nie was gehört hast. Aber du hast eine so große und schwere Not und es gibt niemanden, der dir helfen kann, außer Jesus. Sie hat einen kindlichen Glauben, dass sie geheilt wird. Und dass sie nicht so viel über Jesus wusste, sehen wir daran, dass sie ihren kindlichen Glauben an Jesus mit einem Aberglauben vermischt hat. Mit dem Glauben, dass wenn ich etwas berühre, was jemand getragen hat, der mächtig ist, dieses Stück mich heilt. Also in dem Text steht, wenn ich die Queste seines Gewandes berühre. Die Lehrer haben damals Mäntel getragen, die unten so wie so Fransen hatten, um sich an die Gebote Gottes zu erinnern. Und diese Fransen hat sie berührt. Und die Hoffnung war, ich muss dieses Stück Stoff berühren und dieses Stück Stoff wird mich dann heilen, weil es hat ein mächtiger Mann getragen. Und das ist ein Aberglaube, den es bis heute auch noch gibt. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, geht Gott auf diese Bitte ein. Es ist nicht notwendig, dass sie den dogmatisch-theologischen richtigen Glauben hat. Es ist notwendig, dass sie ein kindliches Vertrauen hat, dass es jemanden gibt, der sie retten kann. Jesus reagiert, indem er erstmal die Frage stellt, wer hat mich berührt? Und die Antwort von Petrus darauf ist, dich berühren hier ständig welche, Jesus. Also ich habe das Bild vorhin gezeigt, wie soll dich hier nicht irgendjemand berühren? Das zeigt auch wieder, dass es der Glaube der Frau war, der sie geheilt hat und nicht das Berühren des Mantels. Und Jesus sucht das Gespräch mit ihr. Jesus geht es nicht nur darum, dass sie geheilt wird, sondern es geht darum, dieser namenslosen Frau, die keine Identität hatte, weil sie einfach nur ausgeschlossen war, kein Sozialleben hatte und hier nicht mal mit Namen benannt wird, in allen drei Berichten, die wir von der Stelle haben. Und dieser Frau möchte ihr eine Identität schenken. Das ist, vermute ich, der Grund, warum er das Gespräch mit ihr sucht. Es geht nicht darum, sie zurechtzuweisen, was hast du getan, du bist hier durch die ganze Volksmenge, hast jeden verunreinigt, den du berührt hast, und mich hast du obendrein auch noch verunreinigt. Nein, er möchte ihr eine Identität schenken. Er möchte ihr in Liebe begegnen. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn man sich diesen Satz nochmal besonders anschaut, sieht man einmal die Ansprache, Tochter. Die Frau ist nicht mehr eine namenslose Frau, sondern sie ist Gottes Tochter. Die höchste Identität, die ein Mensch haben kann, schenkt er ihr hier direkt. Und dann, dein Glaube hat dich geheilt. Das Wort geheilt, was hier steht, stammt von dem Wort Sozo ab. Und Sozo taucht 106 Mal, glaube ich, im Neuen Testament auf und wird davon nur 13 Mal mit Geheilt verwendet. Übersetzt. Ich habe da auch eine Folie. Jede andere Übersetzung, die da verwendet wird, ist retten, Rettung, gerettet, ist immer retten. Das heißt, man könnte, ohne den Satz irgendwie zu verändern und die richtige Aussage zu haben, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Sie wurde nicht nur geheilt, sie wurde gerettet. Was das weiter zeigt, ist das Wort gehe in Frieden. Das ist die Grußformel für das Wort Shalom, die im Griechischen verwendet wurde. Und Shalom heißt, es ist ein Frieden da zwischen Gott und Menschen. Es ist kein Frieden zwischen Menschen und Menschen, zwischen zwei Nationen, sondern es ist ein Frieden zwischen Gott und Menschen. Das heißt, die Tat des Glaubens, die sie getan hat, dieser erstmal dogmatisch falsche Glaube, der aber kindlich und echt war, hat sie gerettet. Hieran zeigt sich auch etwas, dass, wo Jesus erstmal noch drauf hin unterwegs ist, auf dem Weg zum Kreuz. Jesus hat hier die Unreinheit, die Scham und die Identitätslosigkeit der Frau auf sich genommen und hat seine Reinheit ihr geschenkt. In 2. Korinther 5,21 denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wir waren ungerecht, wir haben Fehler getan, doch Jesus hat ein perfektes, sündloses und reines Leben geführt. Und wenn wir zu ihm gehen, wird unsere Unreinheit, unser Schlechtes an das Kreuz geheftet mit ihm und er schenkt uns die Gerechtigkeit vom Kreuz. Schenkt uns diese neue Identität vom Kreuz. Gehe in Frieden. Shalom, es ist Frieden da zwischen dem Menschen und Gott. Es ist eine Versöhnung da. Die Kluft, die Spalte, die die Sünde in die Welt reingebracht hat, ist zu. Es ist Frieden da. Es ist eine vollkommene Einheit da. Und wir können in Verbindung mit Gott kommen. Die Veränderung, die in dieser Frau innerlich passiert ist, dass sie innerlich gerettet wurde, hat sich äußerlich ausgedrückt dadurch, dass sie geheilt wurde. Was hier auch besonders ist, ist, dass Jesus die Frau nicht nur körperlich wiederhergestellt hat, nicht nur geistlich wiederhergestellt hat in ihrer Beziehung zum Vater, sondern er hat sie auch gesellschaftlich wiederhergestellt. Hätte Jesus dieses Gespräch mit der Frau nicht gesucht und sie wäre geheilt geworden und sie wäre gerettet geworden, hätte sie trotzdem noch zum Priester gehen müssen, sich untersuchen lassen müssen, dann 7 Tage warten müssen, Friedensopfer. Diese ganze Schmach wäre nicht erspart geblieben. Dazu kommt, bau mal wieder Kontakt auf, nachdem du 12 Jahre lang keinen Kontakt haben konntest mit anderen Menschen. Und so in diesem Gespräch wurde sie direkt in eine Gemeinschaft reingeholt der Gläubigen. Mit Jesus waren andere Gläubige unterwegs, die an ihn vertraut haben, die ihn als ihren Retter angenommen haben. Und in diese Gemeinschaft kam sie direkt mit rein. Jesus heilt ihr Inneres und ihr Äußeres. das innere Heil, was sie hatte, die innere Reinheit, welche sie durch den Glauben erfahren hat, zeigt sich jetzt auch äußerlich und gesellschaftlich. Wenn du dein Vertrauen, dein Glauben und deine Hoffnung auf Jesus setzt, dann wirst du gerettet. Es kommt nicht darauf an, dass man alles verstanden hat, dass man Theologie studiert oder was weiß ich was, sondern es kommt darauf an, dass man sein kindliches Vertrauen auf Gott setzt, dass er einen retten kann. Gehen wir in der Geschichte weiter. Jesus kommt bei dem Haus an von dem Vater. Und da ist die Trauerfeier schon voll im Gange. Die sogenannten Klageweiber sind schon da und klagen. Und Jesus kommt dahin und sagt, ja, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und dafür wird er ausgelacht. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum er dafür ausgelacht wurde. Verzweiflung, Unverständnis oder andere Gründe noch. Und Jesus versucht hier den Trost zu schenken. Weint nicht. Das hört sich auch erstmal als billiger Trost an. Ja, wein nicht, das ist doch nicht so schlimm. Aber es ist hier kein billiger Trost. Es ist kein billiger Trost, weil in Jesus spricht, der Mitgefühl hat. Und weil er einen Plan hat. Gott ist Tröster. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, er kann auch dich trösten. Jesus geht mit den Eltern und mit drei Jüngern ins Haus. Und er ruft in das Totenreich rein und befiehlt dem Mädchen aufzustehen. Es ist keine Bitte oder keine Nachfrage, sondern er befiehlt dem Mädchen aufzustehen. Steh auf! Gottes Wort zählt auch im Totenreich. Jesus zeigt wieder, wie wichtig ihm der einzelne Mensch ist. Die erste Frage, die man sich da stellt, wenn man das liest, ist, warum schickt er alle weg? Ja, das wäre doch eine bessere Möglichkeit, gibt es nicht. Er holt das Mädchen raus aus dem Haus, sie stellen sich vorne hin, er hält eine Rede, ich bin Jesus, ich bin Gottes Sohn, Mädchen, steh auf. Es gäbe keine Fragen mehr. Jesus ist Gottes Sohn, Punkt. Das macht er hier aber nicht. Er schickt alle raus, er nimmt nur drei Jünger mit, er nimmt nicht mal alle seine Jünger mit, sondern nur drei Jünger und die Eltern. Warum hat er das gemacht? Auch dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist wahrscheinlich, dass er diesen bedeutenden Moment zwischen Vater, Mutter und Tochter nicht für öffentliche Publicity ausnutzen wollte. Ein weiterer Grund wird wahrscheinlich sein, dass er den Glauben des Jairus stärken möchte. Wäre Jesus rausgegangen mit der Tochter, hätten alle gesagt, ja okay, sie war nicht tot, sie hat wirklich einfach nur geschlafen. Die ganzen Leute, die mit Jesus rumgelaufen sind, waren nicht nur seine Freunde, es waren auch seine Feinde, die nur darauf gewartet haben, dass er ein falsches Wort sagt, um ihn zu kreuzigen oder ihn zu steinigen. Ja, die Tochter wird man irgendwann sehen. Er befiehlt den Eltern, erzählt nicht davon, aber verheimliche mal, dass seine Tochter lebt. Trotzdem werden wahrscheinlich alle sagen zu Jairus, Jairus, deine Tochter war nie tot, sonst würde sie hier nicht rumlaufen. Deswegen sollte er nichts erzählen, weil Jesus hat das getan, um den persönlichen Glauben von Jairus zu stärken. Egal, was alle anderen sagen, er weiß, seine Tochter war tot und jetzt lebt sie. Jairus weiß das. Er weiß, ich kann mich auf Jesus, auf Gott verlassen. Ich bin mit ihm von dem Hafen bis zu meinem Haus gegangen. Währenddessen wurde mir gesagt, meine Tochter ist gestorben. Ich wusste nicht, wie ich weiterleben soll. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und Jesus kam mit mir und hat mir meine Tochter wiedergegeben. Für ihn wird es nie daran Zweifel geben, dass seine Tochter tot war. Egal, was alle anderen sagen. Er hatte keine andere Möglichkeit, als sich auf Jesus zu verlassen. Selbst da, wo alles verloren schien. Wenn unsere Möglichkeiten erschöpft sind, unsere Dinge, die wir tun können und leisten können, erschöpft sind, wenn unsere Möglichkeiten erschöpft sind, fangen Gottes Möglichkeiten erst an. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hab Vertrauen auf das, was er gesagt hat. Hab Vertrauen auf seine Zusagen. Gott kann Dinge und Wunder tun, von denen wir nur träumen können. Er kann so viel mehr machen, als wir uns jemals vorstellen könnten. Aber es geht nicht um das Wunder. Es geht nicht darum, dass die Frau nicht mehr blutflüssig ist. Es geht nicht mehr darum, dass die Tochter wieder lebt. Es geht darum, dass wir unser Vertrauen und unseren Glauben auf Jesus setzen. Dass wir mit einem kindlichen Vertrauen, mit einem kindlichen Traum zu Jesus kommen und ihm anvertrauen. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Wir sehen hier zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können. Der eine gesellschaftlich anerkannt, weiß viel über den Glauben, die andere gesellschaftlich nicht anerkannt, weiß sehr wenig über den Glauben. Die eine mit einem kindlichen, festen Glauben, dass Jesus sie retten wird, und der andere mit viel Zweifel. Einer demütigt sich vor Gott und vor allen anderen Menschen und er hat einen Glauben für ein Wunder. Aber sein Glaube reicht nicht für das größere Wunder. Erstmal. Er kommt in eine Glaubenskrise, und obwohl er schon mit Jesus unterwegs ist. Er kommt in die schwierigste Situation in seinem Leben, obwohl er mit Jesus unterwegs ist. Doch er setzt sein, und da entsteht ein kindliches Vertrauen auf Jesus, weil fürchte ich nicht, glaube nur. Und wir haben eine Frau, die von Anfang an keine andere Wahl hat, als all ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ich weiß nicht, in welchem der beiden Positionen du dich heute Morgen eher siehst. Ob du schon mit Jesus länger unterwegs bist, ihn kennst, weißt alles über ihn, aber in deinem Leben geht es nicht voran. Du hast das Gefühl, als würdest du weiterlaufen und nach hinten schauen und Jesus kniet und redet mit jemand anderem und ist zu sehr beschäftigt mit jemand anderem. Dann lade ich dich ein, gleich gerne nach hinten zu gehen zum Gebet und darum dafür zu beten, dass Gott dir einen neuen Glauben schenkt. Ein neues Vertrauen schenkt. Oder vielleicht bist du die Frau, die hier sitzt, noch nie was von Jesus wirklich gehört hat, aber eine so große Not in ihrem Leben hat, dass sie nicht weiß, was sie machen soll. Dass sie mit ihrem Latein am Ende ist. Aber sie hat es noch nie wirklich mit Jesus probiert, noch nie wirklich mit Gott probiert. Da lasse ich auch sehr, sehr gerne ein. Komm zum Gebet und lerne diesen Jesus kennen. Dieser Jesus, der höher ist als alle unsere Lebensumstände, der größer ist als alle unsere Lebensumstände. Amen.